Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Weise leben. Paulus stellt die Wertvorstellungen der Heiden und Gläubigen einander gegenüber und fordert die Ungläubigen zur Veränderung auf. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Wir studieren weiter miteinander den Epheserbrief, sind jetzt schon in Kapitel 5 angekommen. Und ich stelle hier meine Gesprächsrunde vor. Zu meiner Rechten ist Luise Schneeweiß und Josef Skorsetz und zu meiner Linken Martin Pröbstler und René Gehring. Ich bin Thomas Eisner. Wir wollen am Anfang beten, dass Gott uns auch hilft, sein Wort richtig zu verstehen. Allmächtiger Gott, zu dir kommen wir als deine Kinder, dürfen dein Wort jetzt lesen und wir bitten dich vor allem, Herr, dass du uns ausfüllst mit deinem Heiligen Geist, sodass wir dein Wort jetzt auch richtig verstehen, dass wir es anwenden können, gerade hier in Epheser Kapitel 5, wo so viele wichtige Ermahnungen und Ermutigungen drin stehen. Hilf uns, Herr, es auch anzuwenden für unser Leben. Und ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
Wir steigen gleich ein in den Text. Wir lesen miteinander, unser Abschnitt ist heute Epheser 5, 1 bis 20. Wir lesen immer so kleine Abschnitte und denken dann über diese Abschnitte nach. Martin, liest du uns mal die ersten 5 Verse, Epheser 5, 1 bis 5.
So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes.
Dankeschön. Wir werden also jetzt hier ermutigt, dem Beispiel Gottes zu folgen, ein Nachahmer Gottes zu sein als geliebte Kinder. Wie geht das jetzt praktisch? Er nimmt jetzt Jesus als Beispiel und spricht von seiner Hingabe, dass er sogar sein Leben gegeben hat. Geht es jetzt darum, dass wir unser Leben geben? Dass wir uns kreuzigen lassen? Wie versteht ihr das, was Paulus hier sagt?
Ich glaube zur Not tatsächlich, ja. Wir sollen bereit sein, unser Leben zu lassen für die Brüder. Das bedeutet, wir müssten im Zweifelsfall bis zum Äußeren gehen. Was ich bedauere, ist, dass wir häufig nicht bereit sind, auch nur mal 2, 3 Schritte auf den anderen zuzugehen. Ich glaube, damit wäre schon sehr viel geändert, sehr viel gerettet. Ich glaube aber, dass er das hier tatsächlich so meint, wie er es hier sagt, ja.
Okay. Man könnte auch noch den Rückbezug zum Kapitel davor machen, wo es auch geht, der Berufung würdig zu leben und in Demut, Sanftmut, Geduld einander zu ertragen, in Liebe und so weiter. Und das wird jetzt hier nur noch mal fortgeführt. Vielleicht einfach, wie fassen wir noch mal zusammen? Und so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Ihr seid geliebt und sollt auch selber in der Liebe leben. Mhm. Und viele praktische Dinge werden dann ja eh noch genannt.
Aber wie seht ihr das? Ist das nicht zu radikal, tatsächlich sein Leben zu geben?
Ich meine, wie du schon richtig sagst, das wäre schließlich die letztendliche Konsequenz. Aber eigentlich geht es nicht darum, für Jesus zu sterben, in erster Linie. Das sind glücklicherweise doch verhältnismäßig wenige, denen das auch beschieden ist, sage ich jetzt mal. Aber das Leben zu geben, das beginnt ja nicht erst beim Tod. Das Leben zu geben beginnt ja jeden Morgen neu. Dass ich mein Leben in Gottes Hand lege, dass ich diesen Prinzipien folge, die wir hier gelesen haben. Das ist ja auch ein Stück Leben geben. Weil der natürliche Mensch, das lesen wir ja im Epheserbrief ganz deutlich und sehen wir tagtäglich in der Gesellschaft, der natürliche Mensch eigentlich ein anderes Leben leben würde in dieser Welt.
Also sicherlich kann man sein Leben geben. Ich denke jetzt an Römer 12, 1 und 2, das soll man ja sein Leben geben als guten Gottesdienst. Hier wird jedoch als einzig positive Aufforderung gesagt, folgt Gottes Beispiel und lebt in der Liebe. Also ich meine, ist das radikal? Wahrscheinlich schon. Denn die Art Liebe, die Christus gelebt hat, ist eine radikale Liebe. Sie geht bis in alles hin und bis dahin, dass man auch sein Leben geben würde. Aber die Aufforderung ist, lebt in der Liebe. Dann kommen noch ein paar negative Aufforderungen, Dinge, die man lassen sollte. Aber für mich ist dieser Abschnitt überschrieben, die Liebe Gottes leben.
Und das macht dann sicherlich auch einen großen Unterschied, ob ich jetzt hingehe und mein Leben gebe für Jesus Christus, indem ich anderen das Leben nehme. Das wäre ja eigentlich hier damit nicht gemeint, oder? Wie seht ihr das? Wo ist dann die richtige Balance, jetzt sein Leben zu geben für Christus, aber kein Märtyrer zu sein oder doch als Märtyrer zu sterben? Es gibt ja manche Religionen, die sehen das als großes Ideal.
Aber das Primäre ist ja nicht, du musst als Märtyrer sterben. Wäre es das, dann würde er das als erstes hinsetzen. Das Primäre ist, die Liebe zu leben, die Gott uns gegeben hat. Was das dann bedeutet in deiner persönlichen Lebenssituation, das mag unterschiedlich sein, aber das Wesen wird dann nicht unterschiedlich sein. Du wirst diese Liebe Christi widerspiegeln.
Okay. Für mich bleibt hier immer noch die Aufforderung, Christus hat sich für uns dahingegeben, ich gebe mich ganz Christus hin.
Ich glaube, für manchen ist es leichter, wenn er für Christus stirbt, als wenn er für Christus lebt. Ein Leben geht lang. Für den Tod sich zu entscheiden, wenn jetzt so eine Situation kommt, ja, und Gott das so führt, das ist sicherlich eine immense Überwindung und großer Respekt vor jedem, der bereit ist, bis in den Tod zu gehen. Ja. Keiner von uns weiß, was das bedeutet, weil wir vor dieser Entscheidung noch nicht standen. Aber Tag für Tag das Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen, Christus nachzufolgen, immer wieder so manchen kleinen Tod zu sterben, weil man sein Ego kreuzigt, seine eigenen Pläne über den Haufen wirft und man erkennt, Gottes Pläne sind andere. Oder ich durchkreuze die Pläne von anderen, die mir aber wichtig sind. Ich liebe sie, also stelle ich mich zurück. Das sind ja Dinge, die müssen wir über Jahre hinweg beweisen. Und das ist eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist. Mal für 5 Jahre ein guter Christ zu sein, ist keine Herausforderung, würde ich sagen. Aber 50 Jahre lang oder noch mehr ist was ganz anderes.
Das ganze Leben. Dankeschön. Schauen wir ein bisschen weiter. In Vers 3 zum Beispiel werden wir hier ermutigt, ich sag so, ja, dass Unzucht oder Unreinheit oder Habsucht nicht einmal erwähnt werden soll. Definieren wir mal kurz dieses Wort Unzucht. Was ist denn das? Ich hatte schon mit Jugendlichen ein Gespräch erfahren, dass sie oft gar nichts mehr mit diesem Begriff anfangen können. Wie würde denn jetzt hier Unzucht definiert werden? Und dann haben wir in Vers 5 auch noch den Hinweis, dass ein Unzüchtiger kein Erbteil im Reich Gottes hat. Ja.
Interessant ist, dass es Texte gibt, wo Unzucht und Ehebruch erwähnt werden. Und manche haben ja den Eindruck, dass es das Gleiche meint. Es ist aber doch voneinander zu unterscheiden. Und Unzucht, ich würde das so formulieren, ist einfach sexuelle Aktivität, die nicht im Rahmen der Ehe stattfindet.
Ja, in der Bibel wird es tatsächlich unterschieden, weil es natürlich unterschiedliche Lebenssituationen gibt. Wenn jemand nicht verheiratet ist, wie kann man sagen, er bricht die Ehe, wenn er zu einer Prostituierten geht? Aber Hurerei wäre das. Und das haben wir hier auch stehen im griechischen Porneia. Das ist ein Begriff, der verwendet wurde für alles, was sexuell illegitim ist, was unmoral ist. Das war natürlich in der Zeit damals sehr viel weiter gefasst. Ich meine jetzt in der römischen Antike, da war vieles einfach im normalen moralischen Rahmen, wo wir biblisch sagen würden, das gehört nicht dahin. Man kann hier biblisch dann sagen, Unzucht, diese Hurerei ist einfach alles an sexueller Aktivität, was nicht der biblischen Moral entspricht. Und die kennen wir, das ist ein Mann, eine Frau, die ein Leben lang in der Ehe verbunden, in dem Rahmen auch intim werden miteinander.
Dankeschön. Jetzt heißt es aber hier, Unzucht, Unreinheit, Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Heißt das jetzt, wir dürfen gar nicht darüber reden? Machen wir ja gerade, was nicht erlaubt ist, oder?
Ich denke, das heißt nicht, dass man sich nicht damit auseinandersetzen soll. Das heißt schon gleich gar nicht, dass man dort, wo man es sieht, totschweigen soll. So nach dem Motto, da darf man nicht drüber reden. Ich glaube, das meint der Paulus an der Stelle sicherlich nicht. Es soll eher nicht das sein, womit wir uns beschäftigen, worum sich unsere Gedanken bewegen und so weiter. Ich glaube, das ist das, was er meint. Ein Totschweigen von Dingen, die nicht richtig sind, das ist sicherlich nicht gemeint an der Stelle.
Er redet ja selber gerade über diese Dinge und gebraucht die Begriffe, also kann es das nicht sein. Aber der Vers 4 hilft mir da weiter, schandbar, närrisch und lose Rede. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht explizit wird oder über irgendwelche zweideutigen Witze lacht oder solche Dinge kommen da in meine Gedanken, dass ich denke, das ist einfach etwas, was mit meiner christlichen Berufung überhaupt nicht zusammenpasst.
Also Vers 4, da geht es ums Reden. Ich glaube, in Vers 3 geht es eher darum, wenn ich sage, von dem soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Das soll man gar nicht erwähnen müssen, weil es bei euch nicht existiert. Mhm. Also Heilige und diese drei Begriffe, die passen einfach nicht zusammen. Mhm. Und deswegen habt Schweigen darüber, nicht weil wir es zudecken, sondern weil es gar nicht erst vorkommt.
Ja. Da denke ich auch Vers 11 hier, wenn man ein bisschen weiter liest, hab nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Da wird also geredet über unangenehme Dinge, über Tabus. Da wird auch gelehrt, da wird zurechtgewiesen, wenn ich nicht darüber reden darf, wie kann ich jemanden lehren, was sexuell in Ordnung ist und was nicht. Mhm. Gott selbst hätte dann sich falsch verhalten, 3. Mose 18, 3. Mose 20, wenn er über sexuelle Vergehen spricht, bis hin zu Sex mit Tieren, was das Land verunreinigt, ja, was für uns überhaupt nicht geht und andere Dinge wie Inzest und so weiter. Wenn Gott selbst das tut, haben wir doch auch den Auftrag, ebenso darüber zu reden, um zu lehren oder, wie hier, auch um aufzudecken.
Ja, ganz klar, es soll nicht praktiziert werden, in dem Sinne auch nicht drüber reden, sondern ganz klar eine Stellungnahme dazu schon, ja, dass wir auch wissen, was ist richtig, was ist verkehrt. In Vers 4 heißt es hier bei mir, ich habe die Schlachterbibel, da heißt es nicht Schändlichkeit oder albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Was versteht ihr jetzt darunter? Dürfen wir jetzt keine Scherze machen? Muss alles ganz ernst sein? Was ist das jetzt hier? Was ist da jetzt der Unterschied zwischen der Freude der Welt und der Freude, die uns Christus schenkt?
Vers 29 in Kapitel 4 hat er schon über faules Geschwätz geredet und hat es dann gegenübergestellt mit dem, was gut ist, was erbaut und was Segen bringt. Und ich finde, dass Humor auch sehr viel Segen und Erbauung bringen kann. Aber dass wir als Christen uns vielleicht auch auszeichnen dürfen durch einen feinen und aufbauenden und guten Humor. Mhm. Und dass es ja nicht bei jedem Humor der Fall ist. Humor ist ja auch manchmal mit Schadenfreude verbunden oder mit irgendwelchen Zotigkeiten und Dingen oder Ergötzen an den Fehlern und Sünden. Und, ja.
Also der Kontext ist ja immer noch Vers 3. In meine Elberfelder, hier wird nicht mal ein Satzpunkt am Ende gesetzt, da kommt nur ein Semikolon, es wird also miteinander verbunden. Diese Unzucht, die Unreinheit und dann kommt Unanständigkeit. Ja. Unanständige Witze, glaube ich, das haben wir alle schon mal gehört. Und albernes Geschwätz und Witzelei geht für mich in die gleiche Richtung. Also es darf kein Humor, ich glaube, es verdient doch den Namen gar nicht, es darf keine Witzelei sein, die unter der Gürtellinie stattfindet.
Sich über andere lustig machen.
Ja, genau. Oder so. Ja, oder auch chauvinistische, ja, sexistische Witze, wovon es so vieles gibt. Ja. Ich glaube nicht, dass hiermit ein stilistisch hochstehender, guter, schöner, feiner, erbaulicher Humor gemeint ist, der so manches Mal hilft, eine schwierige Situation, eine angespannte Situation auch einfach zu entschärfen. Wie gut ist es, wenn dann einfach mal ein Witz im besten Sinne, etwas Humorvolles, ja, was einfließen gelassen wird, das kann dann hilfreich sein.
Mhm. Ganz klar. Mir kommt hier noch Römer 1, ein Text in den Sinn, da geht es um gewisse Sünden und da heißt es, sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Mhm. Und da denke ich auch so an manchen Medienkonsum, wo wir uns Dinge anschauen, von denen wir eigentlich wissen, das sind eigentlich kriminelle oder böse Dinge. Aber man hat das Gefühl, man kann sich das ja anschauen und es hat ja vielleicht ein gutes Ende oder was auch immer. Aber ja, warum sollen wir uns eigentlich mit Dingen beschäftigen, die böse sind oder die nicht dem entsprechen, wie wir leben möchten?
Ja, klar. Weil das uns ja auch prägt, womit wir uns beschäftigen. In Vers 5 habt ihr dann hier diesen Hinweis, dass kein Unsüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, die Götzendiener sind, ein Erbteil haben im Reich Gottes. Das heißt, versteht ihr das auch so, dass die keinen Platz im Reich Gottes haben, dass die nicht in den Himmel kommen?
Ist ja parallel zu 1. Korinther 6, wo so eine Aufzählung gegeben wird. Und da geht es ja aber noch weiter, da heißt es, solches sind manche von euch gewesen. Aber jetzt seid ihr reingewaschen. Und das heißt also nicht grundsätzlich, jemand, der mal Unzucht begangen hat, nicht im Reich Gottes sein kann, aber wer aktiv in so einem Verhalten lebt, das ist dann nicht vereinbar.
Das schließt natürlich jetzt die Frage gleich an, wenn wir nicht durch unsere Werke gerettet werden, warum braucht es dann doch eine Lebensveränderung, um einen Platz im Himmel zu haben?
Die Werke retten uns nicht, aber wenn wir in schlechten Werken verharren, dann werden sie uns vom Leben trennen, von Gott trennen. Ich meine, wir brauchen uns zwar bloß den Sündenfall im Paradies anschauen. Adam und Eva sollten sich das ewige Leben nicht verdienen. Sie waren dafür geschaffen. Sie hatten den Baum des Lebens, alles war da. Aber diese Tatsache, dass sie praktisch Gottes Gebot übertreten haben, hat dazu geführt, dass sie das Leben verloren haben. Mhm.
Erlösung oder ewiges Leben bedeutet ja mit Gott ewig leben. Also ich frage mich gerade, wie willst du mit Gott ewig leben, wenn du in deinem Leben nicht mit Gott leben willst? Mhm. Soll das funktionieren? Also natürlich bedeutet eine Erlösung immer, ich will mit Gott leben. Und das zeigt sich schon im jetzigen Leben.
Die Werke haben einfach nicht die Funktion, uns zu erlösen. Das können sie ja gar nicht. Wir haben gegen Gott gesündigt. Wenn das einmal vorgekommen ist, dann kann ich noch so perfekt fortan leben. Ich kann nicht das, was geschehen ist, ungeschehen machen. Es geht einfach nicht. Da verkennt man komplett den Wert von Werken. Aber das, was Werke durchaus tun, und da zitiere ich jetzt Jesus, der sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter bringt schlechte Frucht. Die Werke sind unsere Frucht. Sie zeigen, ob wir einfach aus gutem Holz gemacht sind oder nicht. Und damit auch, ob wir reif sind für den Himmel oder nicht. In dem Sinne besitzen sie einen Wert, aber sie können nicht eine Sünde, die wir begangen haben, ungeschehen machen.
Mhm. Dankeschön. Gehen wir ein Stückchen weiter. Schauen wir in Epheser Kapitel 5 und dort Vers 6. Der nächste Abschnitt ist von Vers 6 bis Vers 10. Kannst du ihn uns lesen, René? Mhm. Epheser 5, 6 bis 10.
Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist.
Dankeschön. Steht im Vers 9 die Frucht des Lichts? Mhm. Echt, ja? Interessant.
Frucht des Geistes.
Ich dachte, das sagt die Frucht des Geistes. Okay, ja. Interessant. Aber gehen wir zurück zu Vers 6. Wenn es hier heißt, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, wie versteht ihr das denn? Was ist denn damit gemeint, die leeren Worte?
Ich verstehe das so, dass jemand sagt, du kannst doch ein weltliches Leben führen und gleichzeitig gläubig sein. Also dass diese Ausschließlichkeit von Vers 5 versucht wird aufzuheben oder Sachen runtergespielt werden, die vielleicht eigentlich Sünde sind und Gott nicht gefallen, aber ist doch nicht so schlimm, wir lässt dann alle manchmal oder du kannst doch da das ruhig mitmachen. Das wären für mich so leere Worte.
Also dass Sünde klein gemacht wird, so ein bisschen in der Richtung.
Oder die Vergebung zu hoch gestellt wird. Das kann alles vergeben, das ist keine Frage. Aber zu meinen, ich kann einfach sündigen, weil die Vergebung da ist, das wäre auch ein völlig falsches Verständnis.
Man könnte dieses leer auch mit nichtig übersetzen. Da wären wir wieder bei einem Gedanken, den wir in Epheser 4 vergangene Woche schon angeschaut hatten, wo es um die Nichtigkeiten geht, dort in Vers 17 und Vers 18, der Verstand, der verfinstert, die Gotteserkenntnis, die man nicht wahrhaben, nicht beachten möchte. In dem Sinne verstehe ich das auch, dass da Leute herkommen, Irrlehrer vielleicht, die mich von der Wahrheit abbringen wollen.
Manchmal hilft mir das, das Gegenteil zu erfragen. Also was ist das Gegenteil von leeren oder nichtigen Worten? Vielleicht gehaltvolle Worte oder lebendige Worte. Und dann kann ich mir leichter vorstellen, was will er, dass wir nicht sprechen? Er möchte nicht, dass wir das Gegenteil von gehaltvollen und lebendigen Worten weitergeben, sondern er möchte, dass wir genau das tun. Es geht ja hier in diesem Kontext öfters mal ums Reden, das ist interessant. Also Paulus scheint ja so einen Wert auf das zu legen. Bitte achtet darauf, was ihr sagt, wie ihr sagt, warum ihr sagt, wozu ihr sagt. Reden spielt eine enorme Rolle im Miteinander von einer Christengemeinde.
Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, weil unsere Worte unser Inneres widerspiegeln. Wenn meine Gedanken gut sind, wenn meine Gedanken rein sind, dann werden die Worte das auch zum Ausdruck bringen und andersherum.
Aber dann müsste es ja heißen, arbeite an deinen Gedanken, dann kommen die Worte nach. Ich finde es trotzdem interessant, dass manchmal bei den Worten angesetzt wird. Aber ich glaube, dass da auch eine Rückwirkung irgendwie ist, weil diese Worte wieder neue Gedanken hervorrufen oder verstärken.
Zumindest bei anderen dann eben. Das ist ja ein wichtiger Punkt in dem ganzen Text. Wie wirkt das, was ich sage, auf andere?
Und man sagt ja auch, erzähle eine Lüge nur oft genug, so glaubst du sie selbst. Das, was ich sage, das hat immer einen Einfluss auf mich. Rede ich schlecht über jemanden, dann glaube ich auch, dass er wirklich schlecht ist. Rede ich gut, werde ich Stück für Stück eben auch entsprechend empfinden. Ich sehe aber noch eines in dem Vers 6. Es geht ja dann weiter mit, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Man hätte Söhne der Finsternis sagen können. Oder was auch immer, ja. Aber es ist Ungehorsams. Also entnehme ich dem auch, dass das vermutlich so eine Art Schlussfolgerung ist und diese leere Worte führen hin zum Ungehorsam. Dann wird man Sohn des Ungehorsams, statt Sohn Gottes zu sein.
Jetzt hast du den Zorn Gottes schon angesprochen. Gehen wir kurz noch mal darauf ein. Was ist das jetzt genau? Der Zorn Gottes. Wie unterscheidet sich der Zorn Gottes von dem Zorn der Menschen? Wir wissen ja, wie das aussehen kann, wenn Menschen zornig sind. Und wir hatten ja auch schon die Aufforderung in Kapitel 4 gehabt, ja, wenn wir zürnen, so soll man nicht sündigen. Das war dann in Kapitel 4, Vers 26. Aber der Zorn Gottes wurde auch schon in Kapitel 2, Vers 3 erwähnt. Wir haben ihn auch im Römerbrief, dort in Kapitel 2, Vers 18. Wie seht ihr das mit dem Zorn Gottes?
Es drückt irgendwie diese Unvereinbarkeit aus, dass Gott nicht in seiner Umgebung, wo wir einmal leben wollen, die Sünde dulden kann. Hm. Und wenn wir an der Sünde festhalten und ein Leben ohne Gott führen wollen, dann ist der natürliche Zustand, der dann passiert, dass Gottes Zorn uns eben auch trifft, weil diese Unvereinbarkeit ist. Das stößt sich gegenseitig so ab, das kann nicht zusammen existieren.
Der Zorn Gottes ist ein bisschen synonym für das Gericht am Ende der Zeit. Also wenn er hier sagt, der Zorn Gottes wird sie treffen, dann bedeutet das, diese Menschen werden verurteilt werden im Gericht aufgrund dessen, wie sie gelebt haben. Trotzdem ist da auch noch eine Komponente in der Gegenwart dabei, kommt mir vor. Der Zorn Gottes ist auch jetzt schon gegen sie. Gott möchte nicht, dass man das tut. Wenn Gott wirklich so ein liebender Gott ist, dann haben wir in der Bibel öfters den Spruch, er ist auch eifersüchtig. Mhm. Er könnte auch zornig werden, weil Menschen einen Weg gehen, der so total falsch ist, der seine Liebe praktisch vor den Kopf stößt. Und das erregt Gottes tiefstes Gefühl, wenn man das jetzt mal so sagen will. Und er kann sie da nicht segnen. Das macht Gott zornig. Mhm.
Genau. Das sehe ich hier auch in dem Zusammenhang. Dieser Zorn Gottes ist in seiner Liebe gegründet. So merkwürdig, so paradox das klingt. Das ganze Kapitel 4 ist ein einziger Aufruf, dass wir, weil wir von Christus geliebt sind, auch so lieben sollen. Das haben wir in Kapitel 5 jetzt in den ersten Versen ja auch wieder gesehen. Und dann kommt dieser Zorn hier. Ich glaube, es ist einfach auch die Frustration darüber, dass Gott so viel Liebe bewiesen hat, dass er sich zu erkennen gegeben hat, dass er bis ans Kreuz gegangen ist. Und trotzdem noch so viele Menschen im Ungehorsam verharren und das nicht wahrhaben wollen.
Und das ist auch eine Folge seines Wissens, weil ihm ganz klar vor Augen steht, was diese sündhaften Verhaltensweisen letztendlich für eine Konsequenz haben. Für uns ist das alles jetzt, ich sag mal, nicht wirklich plastisch, nicht wirklich greifbar. Wir lesen darüber, wir denken darüber nach, aber für Gott steht das vor Augen. Es ist eine ganz andere Art. Mir kommt es etwa so vor wie eben das Verhältnis Eltern-Kinder, wo die Eltern einfach einen größeren Horizont haben als die Kinder, wo die Kinder die Folgen ihres Handels noch nicht erkennen und wir als Eltern das aber sehen und dann entsetzt sind, wenn die Kinder davon nicht lassen, weil wir wissen, schon vor dem Auge sehen, wohin es letztendlich führt. Und so geht es eben Gott auch. Er sieht genau, wohin diese Dinge führen. Ja, es ist ja nicht so, dass er uns irgendetwas Schönes vorenthalten möchte, sondern er weiß genau, wohin dieser Weg führt. Und der ist weder für uns schön und auch für ihn nicht schön. Ja. Und das bewirkt dann praktisch diese Emotionen auch bei Gott.
Ja, genau. Wir haben sogar den Hinweis in Römer Kapitel 2, dort ab Vers 18, dass Gott sie in seinem Zorn dahingegeben hat. Und dann werden diese unmoralischen Dinge beschrieben, diese Unzucht und viele andere Dinge, ja. Gott gibt sie hin. Nun haben wir in Vers 7 diesen Hinweis, dass wir nicht Mitteilhaber werden sollten, dass wir uns nicht mit diesen, wie würde man jetzt sagen, Sündern verbrüdern sollten. Was denkt ihr, warum? Ich meine, auf der einen Seite wissen wir doch auch, wie wichtig das ist, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, braucht es eine gewisse Beziehung. Jetzt wird hier aber durchaus darauf hingewiesen, dass wir uns nicht mit ihnen einlassen sollen? Wie soll man dann die Welt erreichen? Merkt ihr die Spannung, die da ist?
Also ich verstehe hier die Mitteilhabe an dem Ungehorsam, genau, den wir vorher in Vers 7 hören, oder auch der Finsternis, von der wir dann in Vers 8 hören. Kontakt zu anderen, das können wir gar nicht vermeiden. So viel im Alltäglichen, wo wir einfach Kontakt haben. Aber wir dürfen deshalb nicht sein wie sie. Wir müssen immer einen deutlichen Unterschied machen. Mhm.
Wir sollen die Menschen dort abholen, wo sie sind. Dafür muss man ein Stück auch dorthin gehen, das ist keine Frage. Aber nicht, um dort zu sein. sondern um denjenigen, der sich an einem falschen Ort aufhält, zu helfen, den zu verlassen. Und Mitteilhaber zu sein, das heißt, mir geht es darum, dorthin zu gehen, nicht um jemanden Zeuge zu sein oder wie auch immer, sondern um mit ihm das zu tun, was er tut. Das wäre der Mitteilhaber.
Okay. Es gibt ja so Aussagen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, kommt auch aus der Bibel und auch in den Sprüchen viele Aussagen in diese Richtung. Und ich mache für mich so diese Trennung, dass ich sage, es gibt irdische Dinge, im neutralen Sinn weltliche Dinge, die wir mit allen Menschen teilen und wo es auch gut ist, in Beziehung zu treten. Andere Menschen müssen genauso sich mit Krankheit und Gesundheit plagen oder mit gutem und schlechtem Wetter und mit verschiedensten Dingen des Lebens wie der Arbeit und Ähnlichem. Und da hat man gute Anknüpfungspunkte und lebt eigentlich in der gleichen Welt. Aber dann gibt es eben auch viele Dinge, die andere Menschen vielleicht machen, wo ich sage, das sind diese Nichtigkeiten, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Ja. Es ist aber ein schmaler Grat, weil man eben die Beziehung sucht. Mhm. Aber die eigene Motivation spielt da eine große Rolle dann.
Ist nicht ganz so einfach, ne, da die Balance zu bewahren und nicht angesteckt zu werden von Ideen.
Ich will ja auch Interesse zeigen für das, was sie interessiert und gleichzeitig.
Und dann gibt es halt diesen Trend auch dahin, ganz die Welt zu verlassen und dann irgendwo da einsam zu leben. Wobei wir berufen sind als Licht und Salz in dieser Welt.
Genau.
Okay, aber wir wissen, wie er es hier meint. Natürlich, klar, bezogen auf diejenigen, die so bewusst auch sich gegen Gott stellen. Ja. Mit denen sollen wir nichts zu tun haben. Okay. Gut, schauen wir noch ein bisschen weiter. Nehmen wir den nächsten Abschnitt hier. Wir sollen ja auch prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Da kommen wir dann später nochmal zurück in Vers 17. Nehmen wir jetzt noch den Abschnitt von Vers 11 bis Vers 14. Luise, kannst du uns den noch lesen? Mhm. Epheser 5 und dort 11 bis 14.
Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.
Dankeschön. Also er ermahnt uns jetzt hier, er ermutigt uns hier tatsächlich, die finsteren Werke aufzudecken. Wie versteht ihr das jetzt? Soll man tatsächlich hingehen zu unserem Nachbarn und dem gleich sagen, was nicht passt?
Also ich finde den Text hier sehr kontrastreich, weil er auch gleichzeitig sagt, davon zu reden ist schändlich. Also es kann nicht unbedingt darum gehen, dass ich jetzt da das breit trete, durch überall darüber zu reden. Ja, vielleicht ist das Aufdecken, vielleicht geschieht das auf eine andere Weise.
Mhm. Aufdecken, denke ich, hat an der Stelle auch damit etwas zu tun, dass viele Menschen Dinge tun, von denen sie sich gar nicht bewusst sind, dass die vielleicht gar keine so gute Idee sind. Und da ist ja auch schon mal der erste Schritt des Aufdeckens, jemand überhaupt dieses Bewusstsein zu vermitteln, dass überhaupt mal drüber nachdenkt und merkt, das ist eigentlich so eine gute Idee, ist das eigentlich richtig, was ich da mache und so weiter. Weil die Medien, die Gesellschaft oft Dinge gutheißen, die das im biblischen Sinne keineswegs sind. Und wenn da niemand ist, der den Menschen das aber klar macht, ja, dann haben sie schlechte Karten, dieses Verhalten zu ändern. Und das ist sehr schwierig, eigentlich gar nicht möglich.
Also ich sehe diesen Abschnitt auch im Rahmen von Vers 10 und Vers 17, wo es darum geht, den Willen des Herrn zu erkennen. Für dieses Ziel, glaube ich, muss so manches aufgedeckt werden. Da muss man auch über unangenehme Themen sprechen. Aber eben nicht, weil es so toll ist, darüber zu reden, weil man eine Sache gefallen hat, sondern mit dem Ziel, den Willen Gottes zu vermitteln und davor zu warnen.
Ich finde auch Vers 13 interessant, dass da nicht wir sind diejenigen sind, die das aufdecken, wobei es in Vers 11 ja so steht, sondern dass das Licht letztlich das ist, was es aufdeckt. Also indem wir im Licht leben, breitet sich das Licht aus und diese Sachen werden dadurch auch irgendwo als das erkennbar, dass sie eben nicht Licht sind. Also manchmal kann auch schon das Leben selbst ein stiller Vorwurf sein für andere, auch ohne dass, also das Licht selber deckt auch Sachen auf, die eben nicht Licht sind.
Also muss ich jetzt nicht gleich zu meinem Nachbarn gehen und ihm alles sagen, was er falsch macht?
Im Idealfall erkennt er an meinem Verhalten, was falsch ist in seinem Leben.
Okay.
Ich denke, Paulus gibt hier so grundsätzliche Prinzipien, wie sich das ausspielt im Leben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt da einen Vers herausnehmen können und sagen müssen, so müssen wir es jetzt immer machen. Ja, natürlich können wir wie es hier heißt im Vers 8, als Kinder des Lichts leben. Ja, und dann wird das Licht auch die Finsternis austreiben. Manchmal ist es aber auch gut, direkt hinzugehen und mit deinem Bruder zu reden, wenn er sündigt oder an dir sündigt. Also ich glaube, wir sollten einfach empfindsam sein dafür, dass es hier um einen Kampf geht zwischen Licht und Finsternis. Und dass wir auf der Seite des Lichts stehen wollen. Und das bedeutet, dass wir bei jeder Situation auch überlegen müssen, ist es jetzt gut, das in die Öffentlichkeit zu bringen? Ist es gut, eins zu eins darüber zu reden? Ist es vielleicht gut, zunächst einmal gar nicht darüber zu sprechen und einfach durch sein Leben weiterzugehen? Also wir brauchen diese Empfindsamkeit, was im jeglichen Moment jetzt gerade ansteht.
Brauchen wir den Heiligen Geist, ja, der uns das eingibt, auch ja, die Geister zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich dran.
Ja, und ich denke, es geht auch viel kaputt, wenn man einfach immer etwas Bestimmtes tut. Wenn man sagt, ja, das müssen wir jetzt aber, das müssen wir vor dem Gemeinderat bringen oder so. Ja. Und dann verlierst du vielleicht die Person für immer, die diese Sünde begangen hat. Du willst sie ja gewinnen, du willst aus Finsternis ja Licht machen, wenn es geht.
Ja. Das ist sicherlich nicht so, dass ein Werkzeug für alle Aufgaben passt. Sagst, es ist ganz situationsabhängig, was das richtige Verhalten ist. Ist das Schweigen, ist das Vorbild, ist das Reden? Ganz unterschiedlich.
Jetzt heißt es hier unten noch, er zitiert jetzt hier, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Ja, wache auf, du Schläfer. Was denkt ihr, was meint er hier damit? Wie können wir jetzt schon aus einem Schlaf aufwachen? Schon von einer Totenauferweckung die Rede?
Ich finde, es passt jetzt zum Bild von Finsternis und Licht, weil der Tag einfach die Zeit des Lichts ist. Und für mich hat es auch den Gedanken, ich lebe transparent, so dass das Licht jederzeit auf mein Leben scheinen kann und ich nichts da zu verstecken oder mich zu schämen habe. Das zumindest ist es ein Anspruch, mit dem man gut leben kann. Und dieses Aufwachen erinnert mich auch an das Wort Erweckung, was ja auch Aufweckung letztlich ist. Also ich möchte erweckt, wach, nüchtern sein. Das geht alles in eine ähnliche Richtung.
Okay, danke schön. Nehmen wir noch den nächsten Abschnitt. Josef, kannst du uns lesen? Das ist dort von Vers 15 bis Vers 17.
Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist.
Dankeschön. Hier ganz klar die Aufforderung, in Sorgfalt zu wandeln, nicht als Unweise, sondern als Weise. Was denkt ihr, warum charakterisiert Paulus hier so die Weisheit der Welt als so etwas Düsteres? Gibt es da nicht durchaus auch Weisheit in der Welt, wo wir was Gutes mitnehmen können?
Ich denke, davon gibt es viel. Und das ist auch gut so. Aber das ist nicht das Problem, warum sich diese Thematik dreht. Weil, bloß weil manches, vielleicht vieles gut ist, heißt nicht, dass alles gut ist. Und in dem Moment, wo wir eben an den schlechten Dingen festhalten, hilft uns das Gute auch nicht weiter.
Ich finde, er bewertet hier gar nicht unbedingt die Weisheit der Welt, sondern stellt einfach nur gegenüber, es gibt Weise, es gibt Unweise. Sicherlich würde man sagen, im Licht zu wandeln mit Gott, das ist weise. Und nicht, das nicht zu tun ist unweise, aber das würde für mich nicht ausschließen, dass Menschen, die fleißig arbeiten, obwohl sie nicht mit Gott leben, dass die nicht trotzdem in Teilbereichen Prinzipien der Weisheit nutzen und auch Segen davon haben.
Ich stelle das in 1. Korinther 1 auch gegenüber. Diese Weisheit der Welt nennt er es dort und die Torheit vom Kreuz, aber die auch zugleich dann eine Gotteskraft ist. Und ich denke, das ist auch das, worum es ihm hier geht. Natürlich gibt es in der Welt Dinge, die sind richtig, die sind klug, die sind weise. Die entsprechen dann auch dem, was wir in der Bibel als Weisheit, als klug und als richtig erkennen. Aber es gibt eben einiges darüber hinaus, wo Menschen sich selbst für klug halten, entgegen dem, was Gott offenbart hat. Ich denke, das ist die Weisheit, die falsch verstandene Weisheit, von der er hier spricht. Und da dürfen wir uns nicht blenden lassen. Und das haben wir heute in der Zeit ja ganz genauso, wenn wir uns anschauen, wie ist die Welt entstanden. Als bibelgläubige Christen haben wir da ganz einfache Antworten, Genesis 1 und 2. Und dann schaue ich in die Riesenbücher und Reihen, ja, von Bibliotheken, wo es um die Entstehung der Welt geht, und die sagen was ganz, ganz, ganz anderes. Und da hätten wir es mit Weisheit der Welt zu tun, die Weisheit,
oder das die Erkenntnis Gottes verleugnet. Das, glaube ich, ist es, wovon Paulus sagt, da müssen wir uns in Hut nehmen, in Acht nehmen.
So geht es auch mit um die Motivation, die dahinter steckt, oder? Mhm. Ja. Welches Ziel?
Ich meine, ein anderer Aspekt ist sicherlich auch der, was will ich mit meinem Leben erreichen? Das, vor allem auch das Wohin. Dass ich, wenn ich davon ausgehe, man lebt nur einmal, das heißt jetzt hier bis zum Grab, dann werde ich anders leben, als wenn es in meinem Leben eigentlich um die Ewigkeit geht. Und das ist ein wichtiger Teil dieser Weisheit, denke ich, die hier gemeint ist, zu bedenken, dass das, was uns hier begegnet tagtäglich, letztendlich nicht das Entscheidende ist, sondern das Entscheidende ist, was das für auf die Ewigkeit mit mir macht. Mhm. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch mathematisch gesehen, ich meine, wenn ich hinterher ewig tot bin, dann kann ich auch, dann spielen die paar Jahre, die ich erlebe, auch nicht wirklich eine Rolle.
Mhm. Wie würdet ihr mit wenigen Worten Weisheit beschreiben? Was ist ein Leben in Weisheit?
In Vers 17 steht, verstehen, was der Wille des Herrn ist.
Sprüche, Leben mit Gottes Augen sehen?
Sprüche 1 heißt es, dass der Anfang der Weisheit die Furcht des Herrn ist. Mhm. Das geht um den Respekt vor Gott, ihn zu kennen und danach auch zu leben.
Mhm. Ein Leben mit Ewigkeitswert. Mhm.
Das ist Weisheit.
Und schaue ich mir andere Sprüche an und auch gerade von Salomo im Predigerbuch würde ich sagen, auch praktische Lebensklugheit. Wie gehe ich in diesem Leben einfach gescheit um? Welche Entscheidungen treffe ich?
Da knüpft natürlich dann auch die Frage an, wenn es in Vers 10 und auch in Vers 17 darum geht, zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. So in Vers 10 oder Vers 17, ja. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und klar, ja, wie können wir Gottes Willen erkennen? Ganz klar seinem Wort. Mhm. Ja, da brauchen wir sein Wort. Aber hier ist noch in Vers 16 eine interessante Aussage, kauft die Zeit aus. Da wollte ich euch noch fragen, was versteht ihr darunter? Wie kann man Zeit auskaufen?
Nutzen, oder?
Nutzen.
Zeit nutzen. Ich kann Zeit sinnlos verstreichen lassen oder ich kann die Zeit, die mir gegeben ist, nutzen, um etwas zu erreichen. Mhm. Wie auch immer.
Vielleicht. Ist es böse Zeit, verstehe ich so, dass die Zeit gegen mich spielt oder dass irgendwo die Zeit begrenzt ist? Es kommen Situationen nicht mehr wieder und dass ich sie deshalb eben auskaufe.
Dass ich die Gelegenheit nutze. Ja. In der Lektion habt ihr auch dieses Bild, das ist wie so ein Schnäppchenjäger. Ja. Der sieht, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt greife ich zu und mache ein günstiges Geschäft. Ja. Ich schnappe mir das Angebot.
Mir kommt in dem Zusammenhang eben auch der Gedanke, die Beziehung zu den Mitmenschen. Wo ist ein Mensch offen, zum Beispiel auf Gottes Wort zu hören, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Diese Gelegenheiten sollten wir nutzen und nicht einfach verstreichen lassen. Mhm. Wer weiß, ob sie nochmal kommen.
Mhm. Danke. Nehmen wir noch den letzten Abschnitt. Ich lese ihn mal noch vor, das ist Epheser 5, dort ab Vers 18 bis 20. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ganz klar hier ein Text, wo wir ermutigt werden, in Vers 18 uns nicht mit Dingen zu berauschen, die uns schaden würden. Mal eine Frage jetzt bezüglich Vers 19, weil das wurde von Calvin eher so verstanden, dass Musik ablenkt und wir sollen lieber in unseren Herzen singen. Wie versteht ihr das? Meint das hier Paulus wörtlich so, dass wir in unserem Herzen nur singen sollen? Nicht auch Musik machen dürfen im Gottesdienst?
Hat jemand eine Elberfelder hier von diesem Text?
Ja, welchen Vers meinst du?
Vers 19, wie geht der los?
Indem ihr zueinander in Psalmen.
In dem. Und das finde ich jetzt sehr interessant. Das heißt ja, lasst euch mit dem Geist erfüllen. Und dann geht der Satz weiter, indem ihr Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder singt. Mhm. Wenn ich die Bibel lese, habe ich eigentlich überhaupt keine Veranlassung, jetzt zu sagen, es darf kein echtes Singen sein. Da wird so viel Musik gemacht. Und die Vokalmusik spielt eine ganz große Rolle schon vom Alten Testament her. Und für mich ist einfach hier der Zusammenhang des Satzes interessant, der leider nicht in jeder Bibelübersetzung daraus hervorgeht. Dass wir vom Geist auch mehr erfüllt werden oder dem Geist mehr Raum geben, würde ich vielleicht sagen, indem wir auch gute geistliche Musik praktizieren. Mhm. Das ist also ein Mittel, das Gott uns gibt, um der Berauschung der Welt zu entkommen und einfach unsere Zeit mit etwas anderem zu füllen und gleichzeitig auch diese Danksagung auf eine ganzheitliche Weise zu erleben.
Und wenn es hier heißt, und redet zueinander mit Psalmen, dann kann das nicht nur im Herzen sein. Mhm. Das Zueinander, das setzt, das denke oder impliziert nach meinem Dafürhalten, dass wir gemeinsam sind. Ja.
Mhm. Interessant.
Also bei mir heißt es im Zusammenhang, wenn ich ein Ende von Vers 18 noch dazu nehme, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen. Also das Erfüllen mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist bringt uns ja letztlich die gesamte Fülle des Christseins, der christlichen Reife. Dann spielt hier Musik eine unheimlich wichtige Rolle. Und wenn ich überlege, dass wir das Buch mit den meisten Kapiteln, 150 immerhin, ja, die Psalmen, dass das ein Liederbuch ist. Wir haben leider nicht mehr überliefert, wie genau das gesungen und gespielt wurde, aber wir haben die Texte, wir haben den Inhalt noch. Also gerade das, was vokal ausgedrückt worden wäre, ja, dann hätte ich da ein Riesenproblem. Oder was Luisa angesprochen hat, die Sänger im Alten Testament, prophetische Sänger wurden eingesetzt, die, so könnte man es verstehen, rund um die Uhr gesungen haben, dem Herrn zum Lobe. Wenn Schlachten geschlagen und gewonnen wurden, wurden Lieder geschrieben und die wurden gesungen. David, der seinen Jonathan verloren hat oder über anderes getrauert hat, hat es in Liedern ausgedrückt. Miriam, die im Reigen sogar tanzt und auch singt, nachdem sie durch das Rote Meer hindurchgezogen sind. Wir haben so viele Situationen, wo dieses Lob Gottes ganz klar ausgedrückt wird. Und nicht nur im Herzen stumm für mich, sondern andere sollen teilhaben und davon profitieren.
Mhm. Im Griechischen steht ja auch nicht notwendigerweise in eurem Herzen, sondern der Dativ, der da verwendet wird, ist auch leicht zu übersetzen mit eurem Herzen. Mhm. Da denke ich an 5. Mose 6, du sollst den Herrn lieb haben von ganzem Herzen. Mhm. Also es ist ja auch nicht eine Liebe, die einfach nur in mich gekehrt bleibt, die drückt sich ja aus. Mhm. Ich glaube, was er hier meint, ist ja, von ganzem Herzen.
Und auch mitsingen, so dass man es auch meint, nicht nur als Ritual.
Ja. Aber das geht auch ganz klar in diese Richtung, dass wir auch tatsächlich dann, wenn es um die Psalmen geht, das Wort Gottes in uns tragen. Dass wir darüber nachdenken, dass wir auch mit dem Wort Gottes uns gegenseitig ermutigen können. In diese Richtung. Echt interessant. Und natürlich dann Vers 20, ja, sagt Gott alle Zeit Dank für alles. Das ist jetzt mal eine Frage, die gebe ich an die Zuhörer und Zuschauer weiter. Ja. Was denkt ihr darüber? Kann man wirklich alle Zeit Gott für alles danken? Schreibt es in die Kommentare. Wir schließen unsere Gespräche ab und beten noch miteinander mit Luise.
Ja, lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns liebst und dass wir dadurch Kinder des Lichts sein dürfen. Wir sehnen uns danach, in deiner Lichtwelt zu leben, auch hier schon, und dass dein Licht auch in unser Leben scheint. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es auch unser Reden beeinflusst, worüber wir reden und womit wir uns beschäftigen. Wir wollen in unserem Leben diese Danksagung praktizieren, auch vielleicht mit der Musik, und dass wir ganz von deinem Geist erfüllt werden. Lass uns Kinder des Lichts sein und das jetzt auch in diesen Tag mit hineinnehmen. Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.